Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Viele Menschen haben das Gefühl, dass Deutschland nicht mehr sicher ist, dass sich auch Deutschland verändert hat. Manche sagen, dass sie abends nicht mehr gerne oder mit einem mulmigen Gefühl auf die Straße gehen, dass sie Angst um ihre Kinder haben, dass die Gewalttaten, die in den letzten Tagen auch die Schlagzeilen in Deutschland beherrscht haben, ihnen große Sorge machen. Andere sagen, das ist völliger Quatsch. Deutschland ist noch ein sicheres Land. Und wie es wirklich um die innere Sicherheit in Deutschland steht, darüber spreche ich heute mit einem Experten, Manuel Ostermann. Er ist Bundespolizist, er ist Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft. Lieber Manuel, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Manuel, wenn du heute mit Menschen in Deutschland sprichst, worüber machen sie sich denn die meisten Sorgen in Bezug auf innere Sicherheit?
Oh, das ist tatsächlich sehr facettenreich. Also das, was immer gleich ist, und das ist in nahezu jedem Gespräch, ist dieses kollektive Freiheitsverlustempfinden aufgrund von Kriminalität. Dass man sagt, man geht irgendwo nicht mehr hin oder nur mit einem mulmigen Gefühl oder nur in Gruppen. Oder ich lasse meine Kinder da nicht mehr hin oder fahre sie dorthin. Daran sieht man, wie sehr das die Menschen schon umtreibt. Und das Schlimme daran ist, das greift ja dann in die absolute Lebensrealität dieser Menschen, weil sie sich ja zurückziehen. Es ist ja nicht ein gesprochenes Wort, sondern es ist eine faktische Umsetzung, bei Veranstaltungen oder Örtlichkeiten fernzubleiben. Und dann geht das von bis. Das, was ich zunehmend wahrnehme, ist irgendwas zwischen Tatenlosigkeit und Fassungslosigkeit. Aber alle eint dasselbe, sie haben die Nase gestrichen voll. Das kann man mal so festhalten.
Ja, und kannst du diese Sorgen auch nachvollziehen als Polizist?
Ja, natürlich. Ich kenne ja diese ganzen Stimmen und du hast es ja zu Beginn auch richtig gesagt. Es gibt Befürworter, es gibt Kritiker. Allerdings bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir das subjektive Empfinden der Menschen einfach nicht abreden oder kleinreden können. Und nicht alles lässt sich deckungsgleich über eine Statistik wölben. Und dann kann man quasi sagen, nein, dein Empfinden ist völlig ungerechtfertigt. Denn wenn wir uns die Straftaten anschauen, dann stellen wir fest, dass in den wesentlichen Bereichen es Jahr für Jahr immer drastischere Zahlen gibt. So, und jetzt kann man natürlich in die engere statistische Tiefe gehen und das ein bisschen auseinanderdividieren. Ich sage nur 80 Messerdelikte pro Tag. Vor 3 Jahren waren es noch 37 Messerdelikte pro Tag. Und jetzt kommt etwas, was ich gerade gesagt habe. Bei 37 Messerdelikten vor 3 Jahren stand quasi die Medienlandschaft Deutschlands auf dem Kopf vor Empörung, weil es so unglaublich war. Bei 80 habe ich O-Ton gehört, nun ja, das fühlt sich irgendwie mehr an. Und man merkt, wir gewöhnen uns also an diese Verrohung in der Gesellschaft, an Extremismus und vor allem an Kriminalität. Und da bin ich noch lange nicht bei der Absagung von Volksfesten, Verbarrikadierungen und ganz schräge Debatten um Pöller. Denn auch hier haben wir immer wieder dasselbe Problem. Wir gucken auf die Symptome, bekämpfen aber nie die Ursache.
Wenn du jetzt sagst, also 80 Messerdelikte am Tag, das ist ja schon eine unglaubliche Zahl. Da gibt es ja noch ganz andere Gewaltdelikte, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Gibt es da auch aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Stadt und Land oder kommt das auch auf dem Dorf vor, so ein Messerdelikt?
Das ist eine richtig gute Frage, weil es ja in der Vergangenheit immer so war, dass genau das so kommuniziert worden ist. Das ist ein Phänomen der Großstadt. Nein, ist es nicht mehr. Selbstverständlich ist da, wo viele Menschen auf engstem Wohnraum aneinander oder aufeinandertreffen, die Kriminalitätsdichte höher. Liegt ja in der Natur der Sache. Aber schauen wir mal ganz banale Sachen. Schauen wir mal auf die jedes Jahr auf neue und traurige Debatte um die Freibäder. Die Gewalteskalation, die sexuellen Übergriffe. Ich lebe ja sehr dörflich. Da war wohl immer gesagt, naja, hier ist das noch nicht, hier ist die Welt in Ordnung. Ja, Pustekuchen, diesen Sommer ging es auch hier los. Will damit eigentlich sagen, dass selbstverständlich Kriminalität und die, die dafür Verantwortung tragen, auch aus den Großstädten in die ländlichen Regionen kommen und eben, wenn auch mit etwas Verzögerung, Kriminalität in Gewalt, in Sexualdelikten oder gegen Leib und Leben natürlich auch kein Phänomen mehr der Großstadt ist, sondern längst im ländlichen, sogar teilweise im dörflichen Raum Einzug erhalten hat.
Ja, jetzt egal ob Gewalt, Terrorismus oder Kriminalität, also viele Menschen stellen sich natürlich die Frage, kann mir oder meiner Familie so etwas auch passieren? Also kann ich Opfer einer kriminellen Handlung werden. Und da fragen sich auch viele, spielt Migration auch da eine Rolle? Also ist diese Sorge berechtigt, also dass die Migration, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass die sich auch in Gewalt und Migration niederschlägt, oder ist das Populismus?
Nee, das ist schlicht und ergreifend traurige Realität, ein statistischer Fakt sogar. Wenn man in diese Bereiche reinguckt, gegen die individuelle Freiheit, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, haben wir teilweise eine Repräsentantengruppe von Straftatverdächtigen bei um und bei 50%. Und jetzt muss man immer die Bevölkerungsanteile sich veranschaulichen. Das ist wichtig. Wenn wir Männer aus den Asylhauptherkunftsländern haben, die nicht mal 1,5% der gesamten deutschen Bevölkerung ausmachen, die aber für 40% der Delikte verantwortlich sind, zum Beispiel bei Sexualdelikten. Nun, dann nenne ich es schlicht und ergreifend verantwortungslos, wenn man nicht sagt, dass diese Migrationskrise auch eine Kriminalitätskrise ist. Diese Menschen sind ganz anders sozialisiert. Klar ist das auch eine Debatte der sozialen Infrastruktur, aber sie sind ganz anders sozialisiert. Das erleben wir doch jeden einzelnen Tag. Man braucht ja nur morgens mal die Social-Media-Kanäle aufmachen oder einfach in die Zeitung gucken und dann sehen wir, was los ist. Und das ist im Übrigen auch das, was mich so umtreibt. Es geht nicht darum, Menschen miteinander oder gegeneinander auszuspielen, sondern Probleme klar zu benennen und Lösungswege zu definieren. Denn da leiden ja alle drunter. Und Fakt ist eins, diese Migrationskrise, egal wie toll sie auch immer noch geredet wird aus einzelnen politischen Teilen oder auch Medienteilen oder filmemachenden Teilen oder was auch immer man da so alles hat, Fakt ist, sie bedingt vor allem zwei Komponenten, die Überforderung der sozialen Infrastruktur und eben Kriminalität.
Ja, und du und deine Kolleginnen und Kollegen sind ja täglich in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was sind denn so Sorgen, Ängste, die da an euch herangetragen werden? Also was sind so die Hauptängste, Sorgen, die ihr zu hören bekommt?
Zunächst einmal selber Opfer einer Straftat zu werden, insbesondere Gewalt- und Sexualdelikte. Man fühlt sich unwohl, wenn man angegafft wird, weil es laut ist, weil es dreckig ist, weil es dunkle Gegenden sind, weil man einfach nur noch Respektlosigkeit erfährt, und zwar auf allen Ebenen. Ich hatte erst am Wochenende ein ganz interessantes Gespräch, was nochmal verdeutlicht, was Freiheitsverlust und Ängste eigentlich bedeuten, ohne dass eine Straftat passiert ist. Man sitzt in der Bahn, in so einem Viererblock, da setzen sich zwei junge Herrschaften neben einen und starren einen die ganze Zeit an. Damit fängt das schon ein, Einschüchterungsversuche. Und damit treibt man diese Menschen auch aus dem öffentlichen Raum. Und das ist das, was sie umtreibt. Und ich sage das auch ganz deutlich. Es spielt gar keine Rolle für das Opfer, wer dafür verantwortlich ist, diese widerliche Straftat begangen zu haben, zum Beispiel bei Vergewaltigung. Denn das Leben des Opfers hat sich fundamental und bleibt auch fundamental verändert. Möglicherweise auch für den Freundes- und Bekannten- und Familienkreis. Aber die juristische Konsequenz daraus ist eine andere und muss auch eine andere sein. Und wenn wir uns anschauen, dass eine Vielzahl der Straftatverdächtigen und später auch der rechtskräftig Verurteilten gar keine Legitimität hat, in Deutschland zu verbleiben, ja, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, liebe Bundesrepublik, wo sind wir denn die letzten Jahrzehnte falsch abgebogen? Und es zeigt sich ja auch, dass immer noch die einige Länder, die die Hauptverantwortung für diese Problematiken nun mal haben, nicht bereit sind, wirklich eine Kraftanstrengung zu vollziehen, um dieses Problem zu lösen. Oder anders formuliert, und das ist auch das, worüber man eigentlich noch mal intensiver sprechen muss, das ist so typisch politisch deutsch, dass wir für jede Lösung ein Problem haben und irgendwie drehen wir uns immer im Kreis bis zur nächsten Empörung, bis zur nächsten schrecklichen Tat und dann eben wieder zurück zur Tagesordnung.
Ja, also ganz viele Aspekte in dem Thema. Und gibt es aus deiner Sicht noch Risiken, über die wir noch gar nicht so gesprochen haben im Bereich Kriminalität? Also was wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wo du sagst, okay, da müssen wir so langsam mal drauf schauen. Also du hast ja gesagt, Rückführung von straffälligen Asylbewerbern oder Migranten. Aber gibt es noch andere Risiken aus deiner Sicht?
Also ich könnte jetzt einen riesengroßen Rundumschlag machen, aber eins möchte ich mal ganz oben auf die Agenda setzen. Ist jetzt kein Geheimnis, dass ich es sage. Leider Gottes wird es aber überhaupt noch gar nicht thematisieren. Das ist das Thema Islamismus. Michael, ich verspreche dir, wenn wir das jetzt nicht angehen, und zwar kompromisslos, konsequent im rechtsstaatlichen Verfahren, dann werden wir schnell, und mit schnell meine ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, Zustände sehen wie in Großbritannien oder in Frankreich, die Islamisierung. Genauso muss man es betiteln, die schreitet so massiv und radikal voran. Und hier, glaube ich, ist es an der Zeit, mal deutlich darauf aufmerksam zu machen, eine deutliche Sprache zu sprechen und wenigstens hier die verantwortlichen Parlamentarier daran zu erinnern, dass wenn wir dieses Problem nicht angehen, es nichts anderes ist als ein weiterer Frontalangriff auf die Demokratie. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese radikalen Ideologen, diese Extremisten und Terroristen durchsetzungsfähig genug sind, um tatsächlich an das Fundament der Demokratie ranzugehen. Also will damit sagen, die größte und konkreteste Bedrohung, die wir in naher Zukunft auch ganz aktuell hier auf deutschem Boden haben, sind Islamisten.
Und warum glaubst du, hat man das noch nicht so auf dem Schirm? Also ich sage jetzt mal Rechtsterrorismus, Linksterrorismus, das ist ja was, was durchaus in der öffentlichen Debatte vorkommt. Rechts vielleicht noch ein bisschen mehr als links, aber warum ist das bei Islamismus nicht so?
Ja, weil das Ergebnis politischer Korrektheit ist. Alles wird über dieses Framing Rassismus gestülpt. Man darf das überhaupt nicht ansprechen. Und das, was nicht angesprochen wird, ist auch eben nicht existent. Also dieser Klassiker, wir kennen das rauf und runter. Nun schauen wir auf die letzte islamistische Terrortat. Was ist denn danach passiert? Die rufen nach Rechtsextremismus. Und zwar krampfhaft. Und zwar schon bei der Tat, kurz nach der Tatbegehung. Kam ja auf Social Media schon von Teilnehmern von diesem, vom CSD und anderen Bereichen der Ruf nach rechts. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass weite Teile immer noch nicht in der Lage sind, die Problematiken tatsächlich zu definieren oder anders sich in dieses politisch korrekte Suhlen und bloß keinen Fehler zu machen. Vergessen aber eins, die Menschen, die sie damit mindestens indirekt schützen, sind Menschen, die keine Doppelsekunde zögern würden. Und jetzt wird's deutlich, denen das Leben zu nehmen, damit sie ihre radikale Ideologie umsetzen können. Und es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die da schon lange darauf hinweisen, die sich nicht mehr frei bewegen können. Mein Freund Ahmad Mansur zum Beispiel. Und da sieht man mal, wie gefährlich das ist. Und deswegen muss das ganz oben auf die Agenda. Das ist noch schon rhetorisch ein hartes Stück Arbeit, weil wir immer noch nicht diesen breiten gesellschaftlichen Konsens, doch, ich glaube, den gesellschaftlichen Konsens, den haben wir. Den medialen und politischen Konsens. Aber gut, unter anderem ist das ja auch Aufgabe von meiner Person, dann auf diese sicherheitsspezifischen Herausforderungen hinzuweisen. Und ich werde nicht müde, das zu tun.
Manuel, glaubst du, da spielt es auch eine Rolle, dass Linksextremisten zusammen mit Islamisten durch Berlin marschieren und für Gaza demonstrieren oder gegen einen Kriegsverbrecherstaat Israel und da einen ideologischen Schulterschluss geben, obwohl sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben? Also ich meine, die Linken wollen ja eher eine progressive Gesellschaft haben, die Islamisten jetzt vielleicht nicht. Also spielt das eine Rolle, dass es da einen ideologischen Schulterschluss gibt?
Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Also die sind sich näher, als viele glauben. Obwohl das eigentlich ein Widerspruch ja in sich ist, denn ich wiederhole das hier nochmal, dass insbesondere in der LGBTQ-Gemeinde, sehen wir ja bei den Pro-Palästina-Versammlungslagen, diese Islamisten hassen diese Menschen, hassen ihre Überzeugungen und respektieren und akzeptieren sie auch nicht. Ganz konkret werden sie wahrscheinlich gar nicht mehr unter uns, wenn sie die Möglichkeit hätten, das zu vollstrecken, was ihre Ideologie ihnen vorschreibt. Und da muss man auch nochmal einen anderen Aspekt, also Querfinanzierung durch Steuergelder, NGOs. Und genau hier ist das Problem der Schulterschluss mit zwischen Islamisten und Linksextremisten, Linksradikalen, linken Ideologen. Der ist erschreckend groß bis hin in die Universitäten. Und das meine ich damit, von der Gefahr des Islamismus ausgehend. Sie sind super vernetzt, sie sind weit verbreitet, sie sind querfinanziert und unter dem Deckmantel von Rassismus kann man ganz viel Ungutes installieren, strukturieren und am Ende auch vollziehen. Und genau an diesem Punkt sind wir. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie ja immer selbstbewusster werden in ihrer öffentlichen Rhetorik, auf Social Media, in den Anwerbungs- und Radikalisierungsverfahren. Also insofern Augen auf. Und ich wäre ganz dankbar, wenn wir was ganz Einfaches machen könnten. Extremismus einfach allumfassend bekämpfen. Es gibt keinen guten, schlechten oder noch schlechteren Extremismus. Am Ende des Weges haben sie nämlich alle ein Ziel, den frontalen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn wir uns einfach darauf verständigen können, alles mit gleicher Konsequenz zu verfolgen, dann wären wir einen gehörigen Schritt weiter. Aber hier kommt politische Korrektheit und installierte radikale Ideologie, die immer noch das Problem darstellen.
Ja, jetzt sehen wir ja ganz, ganz viele Herausforderungen im Bereich innere Sicherheit und du bist ja auch schon lange Polizist, du kennst viele Polizisten und wie hat sich denn der Polizeidienst in den letzten Jahren aus deiner Sicht verändert? Also was erlebt er denn täglich so auf der Straße im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren?
Er hat sich ganz maßgeblich verändert. Ich erinnere, jetzt kann man sagen, ich bin schon lange Polizist oder erst so lange Polizist. Das ist immer so Ansichtssache. Ich bin jetzt in meinem 16. Dienstjahr, ich gehe ins 17. Und zu Beginn, sag ich mal, waren so das Anspucken von Polizei war natürlich gab es auch immer exzessive Gewalteskalation hier und da mal, gar keine Frage. Kriminalität gab es schon immer und wird es auch zukünftig immer geben. Nur damit es klar ist, aber diese Angriffe, die waren doch relativ selten. Respektlosigkeiten, Beleidigungen, okay. Anspucken war schon so eine hohe Güteklasse von dem, wo man sagt, das kommt A nicht oft vor und B ist so ziemlich das Respektloseste und Ekelhafteste, was man machen kann. Naja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es eine rhetorische Überspitzung ist, wenn ich sage, dass das heute Alltag ist. Das, was früher selten vorgekommen ist, mir selber auch passiert ist, ist heutzutage Alltag. Alle 5 Minuten wird ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat. Und das kann man ummünzen, auch auf die Rettungsdienste, auch auf Ehrenamtliche in der Blaulichtorganisation, THW und. Also ein Rettungswagen, der ausgestattet ist mit einer stichsicheren Weste, ist, glaube ich, eine Installierung eines Verfahrens, welches völlig ungesund, wenngleich auch notwendig ist, zeigt aber das Gesellschaftliche. Und die Polizei ist natürlich immer in diesem Konflikt- und Spannungsfeld dabei. Und die Radikalisierungsprozesse machen auch vor der Polizei keinen Halt. Das sehen wir immer auf die Social-Media-Kanälen von ganz vielen Menschen, die dann irgendwelche Schnipsel zusammensuchen, um das Feind- und Hassprojektil Polizei zu installieren, zu instrumentalisieren, den Hass, die Ausgrenzung und die Wut auf die Exekutive weiter zu steigern. Und auch da muss man sagen, das muss uns schon große Sorge machen, denn da ist ein Mensch in Uniform und kein Objekt oder Roboter oder sonst was, sondern ein Mensch in Uniform. Aber das ist zunehmend egal geworden und dementsprechend wird der Dienst und die Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch immer höher. Schlussendlich kann man es auch ganz einfach halten. Ich habe gesagt, knapp 80 Messerangriffe pro Tag, nicht selten gegen das Leben, nicht selten, wo Polizeibeamte in diese Situation reinlaufen, um das Leben unbeteiligter Dritte zu schützen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst schwer verletzt wird oder gar das Leben verliert, ist doch gerade beim Messerangriff ziemlich hoch. Aber sie machen es trotzdem, ohne zu zögern.
Genau, also es sind ja wirklich dramatische Zahlen und es gab ja wirklich schreckliche Taten. Also erinnern wir uns jetzt an Trier vor ein paar Wochen oder jetzt der Anschlag auf den CSD. Und das ist ja schon im alltäglichen Bereich von Familien. Und würdest du jetzt sagen, dass man sich als Familie auch Sorgen machen sollte? Also kann ich die Kinder morgens noch mit dem Bus zur Schule schicken oder abends auf die Party nach Berlin? Also hat sich das geändert? Ist das jetzt überdramatisierend, wenn man sagt, okay, man meidet solche öffentlichen Orte oder ist das Teil der Realität mittlerweile in Deutschland?
Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die nur schwierig zu beantworten ist. Rein faktisch ist es natürlich etwas, wo man sagen kann, klar kann man die Kinder noch in einen Bus lassen, klar kann man die Kinder noch auf eine Party schicken. Das ist rein faktisch. Jetzt kommt aber eben das Sicherheitsempfinden, das, worüber wir zu Beginn gesprochen haben. Und ich hatte mal eine Situation, da fragte mich eine Mutter auch das. Und da habe ich gesagt, nun ja, wenn Sie hundertprozentig sicher sein wollen, dann meiden Sie diese Örtlichkeiten. Heute würde ich das nicht nochmal so sagen. Nicht, weil ich nicht sage, wenn man ein ungutes Gefühl hat, ist das berechtigt, sondern weil ich sage, wollen wir den öffentlichen Raum genau diesen Kriminellen überlassen und uns noch weiter zurückziehen. Denn davon profitieren sie ja auch am Ende. Deswegen tue ich mich wirklich schwer mit einer wirklich fundierten Beantwortung. Und mach das mal nüchtern und emotional. Nüchtern ist der statistische Fakt. Damit könnte man sagen, kann man die Kinder, Familienangehörige, wen auch immer, natürlich noch losschicken. Ich bin aber auch zweifacher Familienvater und Ehemann und ich weiß, was ich tue und ich nehme Abstand davon, gerade in größeren Städten meine Kinder jetzt von A nach B einfach so alleine zu schicken, weil mir die Wahrscheinlichkeit doch viel zu hoch ist, dass was passiert. Und es ist ja nicht so, dass der Trend gegenläufig ist, sondern eher dominiert ja durch Respektlosigkeit, Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft. Guck dir an, was bei uns in den Schulen los ist. Da schneidet man nur noch ab. Und das ist die Kriminalität, die Sozialisierung und die sozialen Umgangsformen der Zukunft. Also insofern muss man sagen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, überlegt man sich das doppelt. Aber weil ich auch eine Verantwortung habe als Person des öffentlichen Lebens, kann ich nicht sagen, dass das überall gerechtfertigt ist. Aber als Vater überlege ich auch dreimal, wo und wie und vor allem bei welcher Veranstaltung ich meine Kinder hinbringe oder sie selbst hinfahren lasse oder Ähnliches.
Ja, und jetzt bei all der Debatte um innere Sicherheit, Kriminalität, Terrorismus, also viele Menschen haben ja die Sonntagsreden, die Beileidsbekundungen satt. Also sie wollen keine Debatte mehr, die wollen Lösungen. Und was müsste denn aus deiner Sicht jetzt geschehen, um das Problem nochmal in den Griff zu bekommen?
Da bin ich übrigens auch einer von. Wo soll ich anfangen? Ich fange mal mit dem Einfachsten an, was allerdings am langwierigsten ist. Wir beginnen ja immer bei Kriminalität, die Debatte auf die Polizei zu übertragen. Das ist viel zu spät. Wenn die Polizei involviert ist, ist es im Regelfall ja schon zu spät. Also müssen wir eigentlich gucken, schon beim Elternhaus. Die Jugendämter, wegen der Kindeswohlgefährdung, sie müssen viel besser strukturiert sein. Wir müssen gucken im Ehrenamt, in den sozialen Einrichtungen. Dazu gehört ein starker öffentlicher Dienst, entbürokratisiert. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Sicherheitsbehörden mit den Kommunalvollzugsbehörden, mit den Ordnungsämtern, mit auch den Ärzten systemkompatibel gemacht werden, damit wir zum Beispiel psychische Auffälligkeiten in Gewaltaffinitäten oder irgendwelche Paranoia über terroristische Anschlagsszenarien, damit wir davon erfahren, weil von dieser Person geht eine konkrete Gefahr aus. Ich sag's nochmal, CSD-Anschlag, die Person hätte keinen Meter auf freien Fuß machen dürfen. Aber dadurch, dass wir nicht systemkompatibel sind, fällt das eben auch nicht auf. Wir müssen darüber hinaus weitermachen, um das Staatsbürgerschaftsrecht. Wir müssen über das besondere Ausweisungsinteresse sprechen, es ausweiten und installieren vor allem. Also installieren brauchen wir es eigentlich nicht, weil es schon vorherrschend ist. Abschiebeoffensive, Ankerzentren, Ausreisegewahrsamszentren, Abschiebeplätze, das Thema Bett, Brot und Seife. Wie gehen wir in einer immer schwierigeren Lage auf gesamteuropäischer Betrachtung mit dem Thema Migrationskanalisierung aus? Wie gehen wir mit Migrationsdruckverteilung aus? Wie gehen wir mit dem Thema Grenzkontrollen um? Und da bin ich noch nicht bei Digitalisierung, bei gesetzlichen Novellierungen, sondern das ist eigentlich so das kleine Einmaleins. Fakt ist auch, dass das nicht von heute auf morgen geht. Fakt ist auch, wenn zum Beispiel heute eine Bundesregierung oder eine Landesregierung richtig tolle Sachen macht, tragen sie wahrscheinlich erst Früchte, wenn die gar nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, weil Verfahren nun mal eben dauern. Mhm. Aber Fakt ist auch eins, bis zum heutigen Tag ist da noch nicht viel passiert, weil die sich alle immer nie einig werden. So, und wir sind nun mal ein Föderalstaat, das ist aus der Historie gut begründet, wenn wir den so beibehalten wollen. Und ich sage ganz klar, in der sicherheitsspezifischen Frage ist ja oftmals hinderlich, weil wir viel zu überbordend bürokratisierend sind und alle irgendwie so personifizierte Ich-AGs sind in der Politik, nicht in den Behörden, denn wir arbeiten sehr gut miteinander. Da müssen wir uns nicht wundern, dass das nicht nur alles schleppend läuft, sondern erst gar nicht funktioniert. Und ich glaube, es ist von entscheidender Bedeutung, denn wenn wir eine Verrohung haben, wenn wir über 97.000 Straftaten allein im vergangenen Jahr nur in unseren Schulhöfen haben, dann glaube ich, ist das eine Tendenz von dem, was uns gesellschaftlich erwartet. Und das größte Invest, was wir treiben können, ist in unseren Nachwuchs, ist in unseren Kindern. Wenn die aber so sozialisiert werden, wie sie es gerade den Anschein erweckt, wenn sie abgehangen werden, und da bin ich auch noch nicht bei wirtschaftlichen Perspektiven, da habe ich übrigens auch keine Ahnung von, aber auch da spielt also finanzielle Notlagen, verrohte Stadtteile, ja, dann kann man eigentlich nicht unbedingt hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das sind die Parameter, die angegangen werden müssen. Und jetzt als letzten Satz dazu, und das Fundament davon ist, endlich mal die politische Ehrlichkeit und die Größe zu besitzen, zu sagen, jetzt haben wir alles verpennt oder vieles haben wir verpennt und jetzt haben wir ein klares Maßnahmenprogramm, sogar zeitlich hinterlegt, und dann muss auch mal was passieren. Was keiner mehr will, ist eine staatstragende Rhetorik im Wahlkampf und am Ende die 180-Grad-Kehrtwende, um das ganze Gegenteil davon zu tun.
Ja, also ein bisschen düsterer Blick in die Zukunft, aber gibt es auch irgendwas, was dir Hoffnung macht? Also sagst du, okay, da gibt es einen Hoffnungsschimmer und vielleicht kriegen wir noch die Kurve und Deutschland wird nochmal ein Stück weit sicherer.
Ja, wir haben großartige Menschen in diesem Land. Wir sind ein großartiges Land. Wir haben eine starke Demokratie. Wir haben Meinungsfreiheit, obwohl man auch hier manchmal ein schnelles Pferd haben muss. Aber grundsätzlich wird hier, wir haben verfassungsrechtliche Schätze, sind das für mich. Wir haben eine tatsächliche Vielfalt, anders als das radikale Ideologen immer instrumentalisieren, sondern eine tatsächliche Vielfalt. In diesem Land, in dem ich lebe, das liebe ich von ganzem Herzen. Natürlich glaube ich daran, dass wir nach vorne gucken können, dass wir es schaffen, dass wir mit gemeinsamer Kraftanstrengung dieses wunderschöne Land einfach wieder nach vorne bringen können, das gestalten können, dass wir, egal welche religiöse Überzeugung, welche sexuelle Orientierung, was auch immer, wir sind halt ein Deutschland. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich nicht positiv wäre, das eine ist die Realität, das andere ist quasi der Optimismus in der Einstellung, nach vorne zu gehen. Da würde ich mir das hier alles überhaupt gar nicht antun. Also jeden einzelnen Tag sage ich, es gibt so viele Punkte im Leben, die positiv sind. Es gibt so viele Punkte mit Bezug auf Deutschland, die positiv sind. Und ich glaube, wir sind in einer schwierigen Lage. Die ist aber längst nicht aussichtslos. Nur muss die politische, das politische Etablissement, wenn man so möchte, die in Regierung Verantwortung handelnden Menschen, die müssen das für sich verstehen, raus aus ihrer individuellen Blase und hört den Menschen endlich zu, dann versteht man auch die Probleme. Aber wir sind auf einem langen Weg, wir packen aber an und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch hinkriegen.
Ja, und wenn die Zuschauer jetzt einen Gedanken aus diesem Gespräch mitnehmen sollten, auch um das Land besser zu machen, welcher wäre das aus deiner Sicht?
Steht zu dem, was ihr denkt und vor allem spricht das aus, was ihr denkt und lasst euch von niemandem vorschreiben, etwas zu sagen oder eben nicht zu sagen.
Lieber Manuel, vielen Dank für das Gespräch. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, wenn es auch ein schwieriges Thema war, aber wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.